Nicht Subventionen sind irrsinnig, sondern die gegenwärtige Subventionspolitik. Alf Zareus von Radio Korax erklärt warum.
Nicht Subventionen sind Irrsinn, sondern die Subventionspolitik. Letzten Donnerstag musste Bundesfinanzminister Eichel den Offenbarungseid leisten. Einen Tag später, am Freitag, geisterte der Slogan durch die Gazetten: Steuerschätzung besagt, 126 Milliarden Euro fehlen. Angesichts zu erwartender weiterer Steuerausfälle wird nun über Parteigrenzen hinweg der massive Abbau von Subventionen gefordert. Damit wären Politiker und große Teile des Wahlvolkes wieder einmal bei einem ihrer Lieblingsthemen, der angeblich viel zu hohen Staatsausgaben und der Reduzierung von Subventionen. Konzentrieren wir uns nur einmal auf die Subventionen. Subventionen betreffen ja alle möglichen Arten, von Steuererleichterungen bis zu direkten Finanzspritzen des Staates. Wie immer bei der Debatte um die Kappung von Subventionen aller Art droht sich die Diskussion jedoch auf den Abbau der finanziellen Überlebenshilfen für dem Tode geweihter Branchen zu beschränken. Stichwort Landwirtschaft, Reizwort Steinkohlenbergbau. Schade eigentlich, denn gerade in der Debatte über die Subventionierung von einzelnen Branchen ließen sich sehr gut gesellschaftliche Alternativen entwickeln. Gesellschaftliche Alternativen, die aus der Misere von Massenerwerbslosigkeit, umweltschädlicher Produktion, Demokratiedefiziten und niedergehenden Wirtschaftszweigen weisen könnten. Gerade das allzu häufig strapazierte Beispiel der Subventionierung des Steinkohlenbergbaus an Ruhr und Saar böte hier eine gute Gelegenheit. Zunächst sollte man sich vielleicht doch einmal bewusst werden, welche ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme zum Beispiel mit dem Steinkohlenbergbau und der Energieumwandlung aus Kohle verknüpft sind. Nur um einmal an einer konkreten Branche viel tiefer liegende Probleme zu verdeutlichen. Das ökologische Problem dürfte hinlänglich bekannt sein. Bis jetzt gibt es auch in Deutschland noch keine Energiewende, die alternative Energieumwandler gegenüber fossilen Brennstoffen oder der Atomenergie in die Offensive gebracht hätte. Mit anderen Worten, auch Deutschland ist nach wie vor mit von der Partie, gilt es auf die Klimakatastrophe zuzusteuern oder den Super-GAU zu riskieren. Ökonomen wiederum können anhand von Stein- oder Braunkohlenregionen sehr gut das Abgleiten altehrwürdiger Industriezentren in regionale Strukturkrisen nachzeichnen. Hier ließen sich in jedem Fall die Großräume Bitterfeld, Halle, Leipzig und die Niederlausitz mit in die Betrachtung einbeziehen. Die einstigen deutschen Kohleregionen von der Saar bis zur Spree stehen hier stellvertretend für viele andere Industriegebiete weltweit. Industrieregionen, die sich von einst blühenden Zentren im Zeichen von Kohle, Energie und Stahl bzw. Chemie in Armenhäuser verwandelt haben. Sie alle stehen stellvertretend für allgemeine Probleme wie Massenarbeitslosigkeit und eine fortlaufende Umweltverschmutzung. Darum lässt sich gerade an den vier ehemaligen Kohleregionen in West- und Ostdeutschland die Ohnmacht gängiger Strukturkrisenpolitik demonstrieren. An Ruhr und Saar wird seit Jahr und Tag im Sinne des sozialen Friedens eine Politik betrieben, deren Devise wie folgt lautet: Wir bezahlen uns am Kohlenbergbau so lange dumm und dusselig, bis der letzte Frührentner endlich das Licht ausmacht. Das ist im Wesentlichen die Strukturkrisenpolitik, für die vor allem SPD und die jetzige IG Bergbau Chemie und Energie und CDU-Politiker wie Blüm bisher standen. Das Resultat ist die forcierte Staatsverschuldung bei Nichtlösung auch nur eines strukturellen Problems. Auf lange Sicht verliert die Dreieinigkeit von Kohle, Energie und Stahl in beiden Regionen so oder so immer mehr an Bedeutung, ohne dass eine neue wirtschaftliche Alternative etabliert wird. An Saale, Elster und Spree kam in den letzten 13 Jahren eigentlich die negative Alternative neoliberaler Strukturpolitik voll zum Zuge. Hier wurde erst gar nicht mehr in eine lange industrielle Gleitlandung investiert. In Ostdeutschland wurde von vornherein eine Politik im Sinne von machen wir schnell die Schleusen auf, wir werden ja sehen, wer schwimmen kann, betrieben. Die Lasten der frisch geschaffenen Erwerbslosigkeit wurden den Sozialkassen aufgebürdet. Wie es um sie heute bestellt ist, dürfte allgemein bekannt sein. Gleichzeitig wurde die Verehrung des neuen Gottesnamens Investor bis zum völligen Voodoo-Wahnsinn betrieben. Man brauchte nur mit einer mittelmäßigen Aufführung mit dem Titel »Die Unternehmensgründer aus dem Spessart« aufwarten, schon wurden einem die Tür des Geldschranks zur Selbstbedienung geöffnet. Unter der Regie der CDU-FDP-Regierung wurde dem Publikum vorgeführt, wie sinnlos die Unterstützung privater Unternehmensgründungen sein kann. Für die ostdeutschen Braunkohleregionen war diese Politik gleichbedeutend mit ihrer forcierten Deindustrialisierung ohne reale ökonomische Alternative. Ein Meer von öffentlich bezahlten und privat realisierten Investruinen überzieht heute das Land. Nachdem die Subventionsbetrüger die öffentlichen Kassen geplündert haben, rufen sie uns nun zu, der Kündigungsschutz muss weg. Subventionen, die weder in eine Strategie der Förderung wichtiger Branchen eingebettet werden, noch dass deren Verbleib kontrolliert wird, fließen nun einmal auf private Konten ab. Eine solche Subventionspolitik führt vor allem zum Ruin der öffentlichen Haushalte. Weder hat sie im Falle der ostdeutschen Kohleregionen neue Beschäftigung geschaffen, noch einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende geleistet. Das ist übrigens auch zu erwarten, wenn im Stile der ideologischen Vorgaben von Gerhard und Stoiber einmal mit der Subventionierung der Steinkohle Schluss gemacht wird. Diese eingesparten Subventionen, die Erfahrung lehrt es, würden von der parteiübergreifenden Politikerkaste sofort zugunsten großer Kapitalgesellschaften umverteilt. Eine Alternative in Sachen regionaler Subventionspolitik in Regionen im Zeichen von Kohle, Energie und Stahl oder Chemie müsste wie folgt aussehen. Will man eine Energiewende herbeiführen, braucht man neue Energietechniken. Die Arbeit zu ihrer Entwicklung und Herstellung sollte dort geleistet werden, wo bisher mit der Förderung von Kohle und nutzbarer Energie Brötchen verdient wurden. Ebenso sei zum Beispiel bei der nötigen Ersetzung von PVC durch natürlich abbaubare Kunststoffe zu verfahren. Das heißt, wir brauchen nicht den Abbau von Subventionen, sondern eine Subventionspolitik, die auf die Ersetzung niedergehender Branchen durch notwendige neue abzielt. Solcher Art Generationenverträge gilt es zu schließen und nicht die nach der Devise, den Alten wird gekürzt, damit die Jungen morgen auch nur nichts bekommen. Damit die Erfüllung solcher Art Generationenverträge nicht am Subventionsbetrug scheitern, braucht es allerdings einer neuen Art von gesellschaftlicher Kontrolle. Überlässt man ihre Erfüllung der staatlichen Bürokratie und den Parteien, so droht eine solche Strategie aus opportunistischen Gründen ausgehöhlt zu werden. Die öffentlich subventionierte Entwicklung neuer Branchen müsste von unabhängigen Organisationen der Betroffenen selbst kontrolliert werden. Betroffene wären in diesem Falle so unterschiedliche Gruppen wie die Beschäftigten der niedergehenden Branchen selbst, Arbeitslose, Kommunen, Umweltverbände und nicht zuletzt die Steuerzahler. So müsste eine neue Subventionspolitik aussehen, auf dieser politischen Basis müsste sie verwirklicht werden. Solange allerdings in diesem Land Politiker zu Kanzlern werden, für die der Grundsatz gilt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt, solange werden solche Utopien nie Realität werden. Solange wertkonservative Einpeitscher die einzig diskutierte Alternative sind, solange warten die Probleme an Saar, Ruhr, Saale und Spree vergebens auf ihre Lösung.